Heute gibt es ein wirklich richtig schönes Interview mit der lieben Anja Mangler-Kadoke aus Berlin. Sie ist Feel-Good-Managerin und wir unterhalten uns über zum Beispiel, wie kommen die Menschen damit zurecht, dass sie wieder aus ihrem Homeoffice raus dürfen oder müssen. Lasst euch überraschen, viel Spaß, eure Birgit.
Geht los. Hallo liebe Anja, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich sehe dich ja, die Leute, die uns jetzt zuhören, sehen uns nicht. Aber ich kann dich gerade strahlen sehen und sitzt so schön auf deiner Fensterbank, an der Fensterbank, in der Sonne, auf der Fensterbank, wäre auch sehr lustig.
Genau. Das tue ich auch manchmal.
Ich kenne das, du stellst dich bitte gleich vor, aber davor wollte ich immer sagen, ich bin ja im Ruhrgebiet groß geworden und da kenne ich das halt. Aus der Kindheit, dass wirklich die Frauen damals diese Kissen an den Fensterbänken hatten und so rausgeguckt haben und sich dann über die ganze Straßenseite unterhalten haben. Ja, so, genau.
Das kenne ich auch aus dem Spreewald, wo ich aufgewachsen bin. Also gerade auf der anderen Seite von Deutschland. Also ich glaube, das ist nicht nur ein Ruhrphänomen, sondern glaube ich deutschlandweit. Okay, dann stelle ich mich mal ganz kurz vor. Ich bin Anja, ich wohne in Berlin, bin im Spreewald aufgewachsen, wie ihr ja gerade gehört habt, und bin Feel-Good-Managerin von Beruf und brenne für diesen Beruf schon sehr, sehr lange und bin da reingerutscht über die Hotellerie. Das heißt, ich habe eine klassische Hotelfachausbildung gemacht vor mehr als 20 Jahren und habe dann 15 Jahre in der gehobenen Hotellerie gearbeitet und bin dann durch die Schwangerschaft mit meinem Sohn gezwungen worden, einen Branchenwechsel durchzuführen. Ganz klar, weil in der Hotellerie konnte ich nicht mehr feiertags und Wochenende arbeiten und dann hat sich die Frage gestellt, was mache ich jetzt? Und dann bin ich in eine IT-Firma gekommen in Berlin und habe da dann 6 Jahre lang den Empfang gehütet und war da Office-Managerin und die gute Seele des Hauses. Und dann wurde ich von meinem ehemaligen Chef angesprochen: Mensch, Anja, wir brauchen eine Feel-Good-Managerin bei uns, bei Axel Springer. Und ich fand den Titel damals schon ganz, ganz toll und wusste aber damals noch nichts damit anzufangen. Und damals war übrigens 2017.
Ja, das wollte ich dich auch gerade fragen.
Da war das noch gar kein Thema. Das Berufsbild war noch überhaupt nicht bekannt in Deutschland. Und mein ehemaliger Chef war ein Trendsetter und der hat schon damals Zukunftsforschung betrieben und hat davon gehört und hat auch gesehen, dass die Firmenkultur in der näheren Zukunft einen sehr, sehr großen Stellenwert einnehmen wird. Und genau deswegen bin ich dann Feel-Good-Managerin geworden und lebe das mit allergrößter Leidenschaft. Bin sehr, sehr happy.
Ich kann mir gut vorstellen, du gibst ja nicht, also du kümmerst dich ja, ne, du bist ja dann die Seele für die Mitarbeiter, aber es gibt dir bestimmt auch ganz viel, viel Good Managerin zu sein, oder?
Auf jeden Fall, weil in meinem Blut liegt es eigentlich, für Menschen da zu sein, mit Menschen zu arbeiten und ihre Potenziale rauszukitzeln, ihre Stärken rauszukitzeln, zu gucken, dass es denen gut geht und sie beflügeln zu können einfach.
Ja, ja. Also ich finde das wunderschön. Ne? Ich finde das ja, also ich habe das ja über dich auch kennengelernt mit diesem Feel-Good-Management und habe so gedacht, boah, das bräuchte jeder Betrieb. Weil das so wichtig ist, dass wir verbringen so viel Zeit an unseren Arbeitsplätzen und ich finde das so wichtig, dass ich da eingesetzt bin, wo ich wirklich meine Stärken habe und dass da auch wirklich die optimale Atmosphäre ist. So. Und wenn für mich gut gesorgt ist, wenn ich für mich gut sorge, dann ist ja für alles gut gesorgt und dann macht das Arbeiten ja auch viel mehr Freude. Das ist so mein Gedanke dabei. Das ist, stimmt so, ne, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und Corona war da nochmal ein kleiner Katalysator, um die Firmen auch in die Richtung ein bisschen wach zu rütteln. Man hat halt eben gemerkt, dadurch, dass dann alle Mitarbeiter, sag ich mal, in systemrelevanten Berufen, in nicht systemrelevanten Berufen, ich muss mich berichtigen, als die nach Hause geschickt worden sind, ging halt ganz viel Sozialkontakt verloren. Und dann waren die Menschen auf einmal isoliert mit ihren Problemen allein. Und ich glaube, Corona an sich, diese Unsicherheit, dieses Chaos, was das uns alle gestürzt hat, das war natürlich schon mal eine Riesensache, die sehr beunruhigend war. Und dass man dann eben nicht mehr mit seinen Kollegen zusammenarbeiten konnte und einfach allein war, das hat zu vielen, vielen Unsicherheiten und teilweise auch Depressionen geführt.
Hast
Und
du
da
denn
war ich dann
dann
halt.
weitergearbeitet als Feel Good Managerin, auch wenn die im Homeoffice gewesen sind?
Gerade da
Ah.
ist die Wichtigkeit dieser Position oder dieses Berufsbildes erstmal hervorgetreten, zum ersten Mal. Denn man denkt, auch wenn man die Leute auf einmal nicht sieht, dass man eigentlich dann arbeitslos ist. Aber genau das Gegenteil war der Fall. Ich bin halt proaktiv auf die Leute gegangen im Sinne von, ich habe sie angerufen, ich habe mich mit denen zum Spazierengehen getroffen, sofern es denn draußen möglich war. Und habe in persönlichen Gesprächen die Leute aufgebaut, motiviert und zugehört, was haben sie für Probleme in ihren ganz persönlichen Lebenssituationen. Und ich glaube, das hat vielen geholfen, das auch durchzustehen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, weil ich kann mir gut vorstellen, dass Menschen, die diese Möglichkeiten nicht haben, in einer solchen Begleitung in ihrem Homeoffice, gerade die ganzen, auch die Mütter mit den Kindern, die dann Homeoffice hatten und die Kinder mit den Schulaufgaben und sowas, dass die ganz schön verloren gewesen sind oder vielleicht ja auch nach wie vor verloren sind, weil ich glaube, das ist ja noch nicht alles ganz aufgehoben. Ne?
Nee, das denke ich auch. Und dann gab es auf der anderen Seite auch die Menschen, die alleine zu Hause als Single in ihren vier Wänden feststeckten und total isoliert waren und die keinen zum Reden hatten. Und das ist auch nochmal schwierig, ne?
Das ist eine Nummer, ja, absolut. Ja. Und wie ist es jetzt? Also, was für Erfahrungen machst du jetzt? Sind jetzt alle wieder zurück? Oder, also, wie ist der? Es ist ja noch keine richtige Normalität, die wir haben, aber wie ist jetzt der Zustand? Was ist deine Meinung dazu oder deine Beobachtung?
Wir arbeiten gerade an einem Rückkehrkonzept ins Büro und wir haben gerade zum 1. Juli hat unser Arbeitgeber beschlossen, dass wir zu 50% wieder zurückkehren dürfen ins Büro. Und man stellt so zwei Extreme fest. Also die Leute, die sofort 5 Tage die Woche am liebsten wieder zurückkommen wollen ins Büro. Und dann gibt es genau das Gegenteil. Die Leute, die sich zu Hause so eingefuchst haben oder eingesessen haben, die überhaupt nicht mehr ins Büro zurückkommen wollen. Und da gibt es natürlich zum einen den Bequemlichkeitsfaktor, aber zum anderen haben die vergangenen Monate ja auch dazu geführt bei einigen Menschen, dass sie Ängste entwickelt haben, Phobien entwickelt haben, dass sie sich unter Menschen nicht mehr wohlfühlen, Angst haben, infiziert zu werden mit was auch immer, selbst wenn Corona jetzt nicht mehr da ist. Aber diese Angst, hat sich manifestiert in ihren Köpfen. Und da ist es tatsächlich so, dass, Studien auch gezeigt haben, dass diese Menschen tatsächlich wirklich unter Stress leiden, wenn sie jetzt zurückkommen sollten an ihren Arbeitsplatz.
Also das kenne ich aus meiner Umgebung auch. Ich kenne auch Menschen, die im Homeoffice waren, oder auch Studenten, die dann an der Uni auch keinen Präsenzunterricht mehr hatten, sondern nur noch online und die genau das Phänomen haben, was du gerade beschrieben hast, die eigentlich ganz froh sind, zu Hause zu sein und dass da niemand ist, der sie anstecken kann und da fühlen sie sich sicher und safe und dass es für diese Menschen so, so schwierig ist, den Weg zurückzugehen. So. Ja. Und wie macht ihr das? Also wie machst du das dann? Wie begleitest du diese Menschen?
Zum einen bieten wir, oder ich für meinen Teil, ich biete Gesprächsrunden an.
Ja.
Wir haben jetzt erstmal eine Teamumfrage gestartet, haben erstmal so grob abgefragt, was sind eure Wünsche, was sind eure Ängste, die ihr mit der Rückkehr an den Arbeitsplatz verbindet und haben dabei festgestellt, okay, also die große breite Masse, die würde schon, also 2 oder 3 Tage die Woche zurückkommen wollen ins Büro, die andere Hälfte zu Hause bleiben. Und dann gibt es dann ein paar vereinzelte Fälle, die eben genau diese Extreme sagen. Die einen möchten wieder Vollzeit zurück und die anderen gar nicht mehr ins Büro zurück. Und wir müssen dann natürlich gucken, dass wir auch mit unserem Arbeitgeber eine Regelung finden. Eine Regelung im Sinne von Leitplanken. Also ich glaube, die Zeiten sind total vorbei, dass jeder wieder 5 Tage die Woche zur Arbeit geht.
Ja.
Und wir müssen alle umdenken, die Arbeitgeber vor allen Dingen.
Ja.
Und das zieht dann noch einen richtigen Rattenschwanz hinter sich, gerade versicherungstechnisch, ne?
Stimmt.
Was ist denn mit Arbeitswegeunfall? Was ist, wenn du Homeoffice machst und zu Hause fällt dir das Bügeleisen auf den Fuß? Wie bist du dann versichert? Also das sind so Sachen, die müssen alle noch, glaube ich, in den nächsten Monaten irgendwie mal angefasst werden. Aber das
Da glaube
brauchen
ich,
wir
da
noch
stehen
lange
wir ja
nicht.
voll am Anfang, oder?
Ja, na
Kann ich mir
klar.
vorstellen, weil wir ja auch diese Situation noch gar nicht hatten.
Ja. Aber auf jeden Fall habe ich mich schon mal ein bisschen bei anderen großen Unternehmen umgeguckt, zum Beispiel Microsoft, Google, Amazon, die Otto Group. Die propagieren halt absolute Flexibilität und Freiheit und trotzdem stellen sie es den Leuten frei, wann, wo und wie sie arbeiten wollen. Das finde ich eine ganz tolle Geste, aber natürlich wollen sie, dass die Kollegen irgendwann wieder zurückkommen. Aber man lässt denen halt ihre Zeit und das finde ich gut so.
Ja. Kriegen die denn auch sowas wie Psychologen oder gute Coaches noch an die Seite gestellt, die Menschen, die das so betrifft?
Wenn Sie das denn möchten, ja, wir bieten das
Echt?
an. Wir
Wow,
bieten das
toll.
an. Wir
Ja.
haben also unser Arbeitgeber bietet einen sogenannten Familienservice an, der in allen Lebenslagen berät, sei es rechtlich, sei es psychologisch, ja. Und das ist eine richtig gute Sache. Ich weiß, dass nicht jeder Arbeitgeber macht.
Ja, ich bin ganz beeindruckt davon, dass dein Arbeitgeber das macht, muss ich sagen. Das finde ich richtig toll. Also, meinem Krankenhaus hatten wir die Wahl nicht, ne? Oder gefühlt, man hat natürlich immer die Wahl, aber wir sind halt alle arbeiten gegangen unter den Bedingungen, die da waren. So, da konnten wir, ob da wir Angst hatten vor Ansteckung oder nicht, das war dann unser persönliches Thema. So, wir haben kein Feel-Good-Management bei uns in der Klinik. Ne? Also ich weiß gar nicht, wie viele Unternehmen Feel-Good-Manager haben. Also wie verbreitet ist das?
Es breitet sich langsam aus. Also vor 2, 3 Jahren war es noch so, dass, glaube ich, in Deutschland weniger als 100 Feel-Good-Manager angestellt waren. Und da stellten natürlich die Unternehmen die Frage, will man sich das überhaupt leisten, so eine Position zu
Ja.
besetzen? Und dann hat man vorrangig in Start-ups, also in ganz kleinen, jungen, frischen Unternehmen, Feel-Good-Manager angestellt, aber auch in großen Unternehmen, so wo ich jetzt arbeite. Ich merke aber, dass der Trend, die Mitarbeiterkultur zu verbessern, immer mehr Überhand gewinnt und das ist ja auch ein Phänomen des Wandels der Arbeitswelt. Ich weiß nicht, hast du schon mal von New Work gehört?
Es macht für mich
Und
auch mega
da,
Sinn.
also in der neuen Arbeitswelt wird der Mitarbeiter, der Mensch als Arbeitskraft in den Vordergrund gestellt und nicht mehr nur die fleißige Arbeitsbiene, die nummerierte fleißige Arbeitsbiene,
Genau, ja.
sondern der Mensch und seine Bedürfnisse werden in den Vordergrund gestellt. Und man hat wissenschaftlich bewiesen, dass ein Mensch, der motiviert ist, der zufrieden ist, zufrieden, weil seine Stärken und sein Potenzial gefördert wird, der kommt gerne zur Arbeit und der ist hochproduktiv. Und genau das ist ja, was jeder Chef will. Er will ja seine Umsatzzahlen schaffen.
Ja, aber es ist
Und
noch nicht in
deswegen
allen
macht es
Köpfen
absolut.
angekommen.
Nee,
Genau.
natürlich nicht.
Ja.
Aber ich glaube, das ist eine Frage der Zeit.
Ja.
Ich glaube, da muss man, glaube ich, von unten, also in einer Bewegung von unten, von den Mitarbeitern selbst und vom mittleren Management nach oben so ein bisschen in die obersten Riegen, muss man das einpflanzen in die Köpfe. In einer sogenannten, ich nenne das gerne Graswurzelbewegung. Natürlich,
Graswurzelbewegung.
ja. Und natürlich, wenn man Führungskräfte schult, dann kommt das vielleicht bei einigen an, aber glaube ich nicht bei allen. Also das muss sich durchsetzen über ganz viele Wege.
Ja. Also, du machst mir, du sprichst mir damit mega aus der Seele, weil ich auch glaube, dass so nicht nur, weil eine Generation an Arbeitskräften, in Anführungsstrichen, also da sind ja junge Menschen am Start, die ganz anders als, ich bin ja Jahrgang 64, ich bin ganz anders groß geworden und da hieß es ja auch noch, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Damit muss ich meinen OTA-Auszubildenden in der Klinik nicht mehr kommen. Ne? Wenn ich denen sage, du, Lehrjahre sind hier keine Herrenjahre und du hast das und das zu tun, dann zeigen die mir zum Teil auch einen Vogel, was ich berechtigt finde. Ne? Und da rutscht ja eine ganz andere Generation nach und der dürfen wir uns auch anpassen. Die haben ganz andere Werte und ganz andere Ideale und ich finde, die Zeiten der Industrialisierung, dass man wirklich nur eine Personalnummer war, die sollen echt vorbei sein. Und wir verbringen wirklich so viel Zeit mit den Menschen, mit denen wir ja da auch zusammenarbeiten, an unserem Arbeitsplatz. Das ist auch meine ganz tiefe Überzeugung, da darf es dann so gut wie möglich sein. Und dann sind die Menschen produktiv. Ne, wenn ich in einem Saal arbeite und in meiner Praxis kann ich ja machen, was ich will, aber in der Klinik bin ich ja auch den Strukturen unterworfen sozusagen. Aber ich sorge schon immer dafür, dass in dem Saal, in dem ich arbeite, möglichst gute Stimmung ist. Heute nicht, weil ich selber nicht gut drauf war. Aber ansonsten tue ich das schon, weil ich auch möchte, dass der Patient, der da operiert wird, wirklich in einem guten Klima operiert wird. Also das so, das, ich finde es einfach wichtig. Und mir geht es damit gut, meinen Kollegen und Kolleginnen geht es damit gut, den Menschen, denen wir operieren, geht es gut. Und das sollte das Allerwichtigste sein. So, ja.
Birgit, den darfst du dich auch für Good Managerin nennen.
Ja, ich hatte ja schon mal, ich weiß, dass Fresenius die ja auch ausbildet und ich habe schon ein paar Mal gedacht, ob ich das nicht nochmal offiziell mit dazu nehme, so, ja, genau. Aber, also das ist ja das eine, dann haben wir ja gerade noch darüber gesprochen, diese Menschen, die jetzt eben Angst haben, durch diese Krise, die ja war, zurückzukommen, ne? Und ich denke, dass jeder von den Menschen, die jetzt hier auch zuhören, mindestens eine Person kennt, die damit Schwierigkeiten hat. Und es wäre ja schön, wenn wir die nicht dieses Thema haben, diese Menschen unterstützen können. Ne? Also man kann ja die Ängste vielleicht nicht so ganz wegnehmen. Das ist ja ein bisschen schwierig. Aber hast du da also so ein Tipp, wie gehst du mit diesen Leuten um, von denen du das weißt? Du kennst die ja vermutlich auch, ne? Dann persönlich.
Ja, weil ich
Ja.
für dieses Team ja zuständig bin.
Ja. Ja.
Und ich sehe sie ja nicht nur als meine Arbeitskollegen an, sondern als meine zweite Familie.
Wahlfamilie, sage ich auch immer. Genau.
Ja,
Ja.
Arbeitsfamilie.
Ja, genau.
Also ich glaube, dass das Allerwichtigste, was man machen muss, ist einfach zuhören. Und man muss natürlich auch seine Antennen ausfahren. Also ich bin ein sehr empathischer Mensch. Ich merke ganz genau, wenn irgendwas in der Luft ist und nicht stimmt.
Ja.
Und dann gehe ich ganz vorsichtig auf die Leute zu und frage, wollen wir mal auf einen Kaffee gehen oder einen kleinen Spaziergang machen? Und dann piekse ich ein bisschen, aber das dauert auch nicht lange. Also in meiner Funktion bin ich natürlich auch eine Vertrauensperson. Die Leute öffnen sich dann auch von ganz alleine. Und soweit ich das kann, höre ich zu und ich frage dann auch nach, kann ich dir was empfehlen? Und meistens wird es dann auch angenommen und dann helfe ich auch gerne weiter. Natürlich kann ich nicht mit einem persönlich helfen, aber ich habe eine Schnittstelle, ich weiß, an wen man sich wenden muss für gewisse Probleme,
Ja, das ist auch
Herausforderungen. Ich
gut.
sage nicht
Das ist,
gerne Probleme.
ja, stimmt. Aber das ist auch schön, dass du, also zu wissen, wen kann ich vorschlagen? Also wo kann ich das Angebot machen? Geh doch dorthin oder dorthin, weil es ist ja den Leuten, die es betrifft, natürlich total selbst überlassen, wie sie mit der Situation dann umgehen. Aber dass du so eine Schnittstelle bist, das ist ja auch ein schönes Bild. Und sehr hilfreich. Ja. Gibt es Dinge, die dich frustrieren eigentlich? Oder wie gehst du damit um, wenn du merkst, boah, da, also so viel Gut kannst du gar nicht geben, um einer Person weiterzuhelfen? Kennst du solche Situationen auch?
Ja, also es gibt zwei Dinge, die mich in den letzten Monaten doch auch mitgenommen haben. Zum einen, weil viele Manager aus meinem Umfeld das Klischee des Feel-Good-Managers sehen, dass ein Feel-Good-Manager einfach ein Unterhalter ist. Ein Bespaßer. Und das ist es halt nicht. Ich bin jemand, ein Kulturgestalter und ich habe auch mal schlechte Laune und ich habe auch mal schlechte Tage, wo es mir nicht gut geht. Und da ist die Erwartungshaltung von manchen Personen, die überhaupt keine Ahnung haben, schlimm.
Das stimmt.
Und zum anderen, dadurch, dass ich sehr empathisch bin, adaptiere ich natürlich auch die Schwingung, die ich auffange. Und das ist sehr oft Freude, aber manchmal ist es auch Last. Also manchmal, wenn ich gemerkt habe, in den vergangenen Monaten, da ging es einigen Menschen in meinem Umfeld nicht gut, weil eine Trennung erfolgt ist, eine private. Da gab es ganz viele Trennungen in meinem Umfeld, die Corona wahrscheinlich begründet
Ausgelöst
haben,
hat. Ja.
ausgelöst haben, genau. Das ging mir sehr, sehr nah. Und da konnte ich nicht so einfach mal meine emotionale Mauer hochziehen und sagen, das tangiert mich gar nicht. Also da habe ich mitgelitten und das war manchmal anstrengend.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das nennt man ja auch hochsensibel, ne? So wie du unterwegs bist oder auch ich unterwegs bin. So, wir kriegen das halt auch alles wirklich mit. Und es gibt auch bei uns Tage, die einfach nicht so prall sind. So, das. Und was machst du, wenn du, also wie bist du dann damit umgegangen für dich ganz persönlich? Hast du, wie gehst du durch deine Gefühle durch? Also gehst du da durch oder machst du es weg? Was ist deine Art? Wenn du das mit uns teilen möchtest.
Klar, gerne. Ich habe tatsächlich angefangen, weil mir ging es so um den Jahreswechsel rum, ging es mir nicht gut. Da war ich auch durch diese dunkle Jahreszeit und diese Trostlosigkeit, weil es irgendwie kein Licht am Ende des Tunnels gab und ich überarbeitet war, war ich sehr entkräftet und da hat es mir wirklich geholfen, viel spazieren zu gehen. Und es ist ja egal, ob es kalt ist, ob es regnet, schneit. Man muss sich ja noch richtig anziehen. Und das Spazierengehen hat mir sehr viel geholfen, wieder zu mir selbst zurückzukommen. Und ich habe angefangen, Podcasts zu hören.
Ja.
Podcast zu hören, Meditation durchzuführen. Es gibt da eine Frau, die mich innerlich sehr, sehr stark gemacht hat in den letzten Monaten. Das ist die Laura Marlina Seiler, die kennst du auch sehr gut,
Na
ne?
klar.
Die hat mir echt Kraft geschenkt.
Ja.
Und ich habe dann Anfang des Jahres so ein Experiment auch gestartet, um meine innere Unruhe und ja, wie sagt man, mein Unglücklichsein. Ich war nicht wirklich unglücklich, aber es ging mir halt nicht so gut, dass ich versucht habe, das umzuschiften und mich mit mir selber mehr beschäftige. Ich habe so ein Selbstliebe-Experiment gestartet, habe angefangen, ein Tagebuch zu führen, habe ein sogenanntes Glücksperiment gestartet. Da habe ich jeden Tag dann Dinge aufgeschrieben, für die ich dankbar bin. Das habe ich geübt und tatsächlich hat es doch mir sehr geholfen, auch wieder zu mir selbst zurückzukommen, mich selber mehr wertzuschätzen und in meine innere Kraft zurückzukommen.
Sehr wertvoll. Und das können wir beide ja jedem, der uns zuhört, echt ans Herz legen, das auch in einer ähnlichen Art und Weise zu tun. Also es muss ja jeder sein eigenes Ding finden, wie er es so macht, aber das ist voll schön, was du da sagst, ja. Und Laura, da müssen immer die Ohren klingeln, wenn ich mit Menschen spreche, weil irgendwie ganz, ich glaube, die vorletzte, die Mina, die ist auch bei Laura, auch mit in ihrem Programm mit gewesen, ne? Wir haben, glaube ich, zusammen die Ruso gemacht und im Higher Self Home und so. Also es gibt immer diese Überschneidung und man muss es einfach sagen, sie ist einfach, sie beflügelt unsere Seelen und Geister und das finde ich ganz großartig. Ja. Ja. Genau.
Die kann ich nur jedem ans Herz legen, wem es mental nicht gut geht, einfach mal eine Podcast-Folge oder eine Meditation mit der Laura hören und es
Ja.
geht einem sofort besser.
Ja, genau. Und ich finde es schön, was du gesagt hast, ein Glücksperiment zu machen. So, ne? Und du hast ja auch bei Instagram einen Account, das ist Teil dieses Glücksperimentes, oder? Dein wie heißt
Live,
es?
Love, Love. Live,
Das kann
Love,
ich.
Love in Berlin.
Ja,
Lebe, lache, liebe in Berlin. Genau,
genau. Ja.
so heißt der Kanal. Ja, das war Teil des Experiments und ich wollte Feel Good Management für mich selbst, aber auch im beruflichen Kontext nach außen in die Welt tragen, um Leute zu inspirieren, es mir gleich zu tun und aufzuklären. Und ich habe mir gesagt, bis Ende des Jahres, wenn ich da, sage ich mal, eine Zahl von 100 oder 150 Follower habe, dann mache ich das weiter. Dann merke ich, dass das Thema Anklang findet. Und wenn nicht, dann schließe ich den Account halt einfach wieder. Ich habe ja auch noch meinen privaten Instagram-Kanal. Den halte ich natürlich für mich privat, aber so einen öffentlichen Kanal hatte ich bis dato noch nicht. Und es läuft ganz gut. Ich vernetze
Glaube
mich
auch,
auch
dass du
immer
den nicht
mehr.
schließen musst. Genau, ja. Ich werde den auch in den sogenannten Show Notes verlinken. Dann kann man dich darüber ja auch finden und unterstützen und sich selber inspirieren lassen. Weil, weißt du, die Laura ist super, aber jeder von uns ist ja, kann ja auch seins in die Welt tragen. Und weil, wenn viele so sind, dann machen wir diese Welt zu einem guten, noch besseren Ort. Ich finde, sie ist sowieso nicht schlecht, aber dann wird sie wirklich noch besser. Und so können wir uns alle unterstützen gegenseitig. Ich finde das so wertvoll. Deshalb möchte ich mich ja auch, mache ich ja diese Interviews mit Menschen, wo ich weiß, jo, die gehen in die gleiche Richtung. Ne? So wie mit dir. Genau. Ja, sehr schön. Ja, ich glaube. Ich könnte jetzt meine Fragen stellen, die ich immer so gerne am Ende stelle. Es sei denn, du möchtest noch irgendwas, hast noch irgendwas ganz Wichtiges, was du uns mitteilen möchtest in Bezug auf die Menschen, die jetzt gerade etwas ihre Themen haben mit dieser Krise oder mit Feel Good Management. Wo kann man das überhaupt lernen? Also ich weiß ja, wie gesagt, Fresenius gibt diese Kurse, bietet diese Kurse an. Wo hast du es gemacht?
Ich habe keine Ausbildung gemacht, aber ich bin auch
Ah.
in Ich bin nicht das Paradebeispiel. Dadurch, dass ich halt so viel Berufserfahrung gesammelt habe in der Hotellerie, war mir dieser Dienstleistungscharakter, den hatte ich durch die Hotellerie schon drin. Von daher habe ich mich nicht irgendwie berufen gefühlt, da jetzt noch extra eine Ausbildung zu machen. Es gibt aber in Hamburg eine Schule, die nennt sich Good Place.
Good place,
Und
also okay, ich schreibe mir das mal eben auf, also darfst du gerne weiterreden.
genau, ich kann ja auch später den Link schicken.
Ja.
Ich bin mit der Figur-Expertin Monika Kraus-Wildegger auch regelmäßig in Kontakt und auch mit ihren ehemaligen Schülern, die jetzt alle Figur-Manager sind.
Schön.
Und diese Ausbildung geht über 6 Monate und man schreibt da auch eine Facharbeit darüber. Ist eine sehr gute Empfehlung, wenn man am Anfang seines Berufslebens steht oder komplett noch mal was Neues machen will. Und eine richtig gute Sache auch für sich selbst, für seine eigene persönliche Erfahrung, aber auch insgesamt, wenn man einen Branchenwechsel vollziehen will.
Sehr schön. Ja, danke. Schick mir den Link und den tue ich dann auch in die Shownotes. Vielleicht inspirieren wir ja die oder den einen oder anderen auch das zu machen. Und ja, ich fühle mich da schon mal sehr inspiriert.
Ja,
Ja, sehr
ich kann nur
schön.
vielleicht noch mal zum Ende den Aufruf starten, wen das Thema Figurmanagement interessiert und sich dazu berufen fühlt, mit Menschen zu arbeiten, Positivität in seine Firma zu bringen, der kann sich gerne mit mir in Verbindung setzen und ich unterstütze gerne und gebe Inspiration für, ja, wie Sie da den Fuß in die Tür bekommen, sagen wir es mal so.
Ja, super. Vielen, vielen Dank. Das finde ich ganz, ganz tolles Angebot. Und die können dich dann wahrscheinlich auch über Instagram oder worüber dürfen die Menschen dich kontaktieren?
Gerne über Instagram oder über LinkedIn, da kann man mich auch finden.
Okay. Ja, das ist gut.
Ja.
Das ist sehr gut. Okay. Gut. Dann habe ich drei, meistens habe ich so drei Fragen, die schieße ich auch aus der Hüfte raus. Und die erste Frage ist, warst du eine gute, also eine artige oder eine wilde Schülerin?
Ich war beides, glaube ich. Ich hatte immer den Schalk im Nacken. Ich habe auch immer irgendwie beim Nachbarn bin ich über einen Gartenzaun geklettert und habe Pflaumen geklaut. Ich habe auch mal meine Russischlehrerin mit Kreide beschmissen, habe da mitgemacht mit meiner Klassenhorde. Aber insgesamt war ich doch eine ganz, ganz gute Schülerin. Ich habe auch mit Abitur abgeschlossen und ohne Tadel und ja. Also
Das könnte man dann unter artig verbuchen.
ja, vielleicht.
Vielleicht ganz lebhaft, liebevoll, artig. Ja, sehr schön. Okay. Und hast du ein ganz besonderes Lieblingsessen?
Ich bin ein absoluter Foodie. Wenn man mich sehen könnte, ich habe auch ein paar mehr Pfunde auf den Rippen. Ich liebe Essen und wahrscheinlich war das auch ein Schicksalsweg, dass ich einen Koch geheiratet habe. Ich kann jetzt auf Anhieb gar nicht sagen, ob ich ein Lieblingsessen habe, aber ich liebe wahrscheinlich alles Mediterrane. Pasta liebe ich, aber auch deutsche Küche. Also wenn mir jemand Senfeier vorsetzt oder Königsberger Klopse, dann bin ich happy.
Königsberger Klopse, die habe ich eine Ewigkeit nicht gegessen. Das ist eine super Idee. Ja. Kindheit lässt grüßen. Ja. Aber wenn du über das Essen sprichst, so strahlt so schön. Also strahlt ja sowieso so schön. Und ich würde dich ja als total wonnig beschreiben, ne? Weil du so eine strahlende Persönlichkeit bist. Also, ne? Nicht ein, du
Danke
bist
für das
nicht.
Kompliment.
Ja, genau, so, das drückt doch alles aus. Und meine letzte Frage, hast du ein Lieblingszitat?
Ein Lieblingszitat.
So ein Spruch, den du immer sagst.
Da kommt wieder mein Instagram-Kanal ins Spiel. Pass auf, mein Instagram-Kanal heißt ja Live, Love, Love in Berlin. Und jetzt mache ich da draus den eigentlichen Spruch. Live, warte mal. Jetzt hab ich. Live well, love often and love always.
Oh.
Kann ich dir gerne, soll ich es nochmal übersetzen? Lebe
also,
gut, lache viel und liebe immer.
Ja, oh, wie schön. Oh, danke. Gestern war der Tag des Kusses. Das passt so schön dazu. Oh, doch, das ist schön. Das macht mein, ich bin, mir ist jetzt ganz warm. Wunderschön. Ja. Ich danke dir, Anja. Das war sehr, sehr schön, mit dir zu sprechen. Und ich finde, das Thema ist einfach auch wichtig und berührend zugleich. Ja, genau. Dann danke ich dir jetzt und sieht jetzt fast so aus, als würde das Bild stehen, aber ich glaube, du bist gerade ganz innen drin. Ja, jetzt bewegst du dich wieder. Walk like an Egyptian. Genau. Okay. Dann
ja, schön, dass ich, schön, dass ich mit dir sprechen konnte. Das macht mir immer große Freude, mit dir zu sprechen. Du bist auch so ein positiver Mensch und ich folge dir so gern auf Instagram und ich freue mich auch, wenn wir mal wieder eine Familienaufstellung machen.
Ja,
das bringt
oh ja.
Mir immer sehr, sehr viel.
Das ist schön. Ja, sehr gerne. Immer gerne. Sehr gerne. Und ich hoffe, wir sehen uns wirklich mal live. Das wäre mir ja auch ein Herzensanliegen. Ich möchte nach Berlin.
Dann komm. Die Stadt ist wieder offen.
Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich muss das alles nur immer irgendwie geplant bekommen. Da bin ich. Ich bin nicht so gut im Urlaub machen. Das ist immer so. Das muss ich noch üben. Okay, meine Liebe. Ich würde sagen, ich beende die Aufzeichnung jetzt und dann, genau, mache ich das jetzt mal hier. Schluss. War schön, mit dir zu reden. Ich wünsche dir noch einen ganz wunderschönen Abend.
Dankeschön. Ich wünsche dir auch einen schönen Abend.
Danke.
So, ihr Lieben, das war das Interview mit Anja. Ich denke, das hat euch auch bestimmt ganz gut gefallen. Ich finde diesen Job als Feel-Good-Manager oder Feel-Good-Managerin wirklich richtig genial und es sollten ganz viele Betriebe haben. Und was ich halt auch mega spannend finde, ist, dass es doch eine Menge Menschen gibt jetzt durch diese Corona-Geschichte, die keine gute Möglichkeit haben, mehr zurück vom Homeoffice in das, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, normale Geschehen zu kommen, weil es halt doch sehr ungewöhnlich ist und manche bei vielen Menschen einfach angstlos getreten worden ist. Solltest du jemanden kennen, dem es so geht, dann kannst du ihm ja vielleicht sagen, dass er sich Hilfe holen darf, wenn denn möglich und nötig. Ich wünsche euch einen super Start in die neue Woche. Lasst es euch super gut gehen. Alles, alles Liebe, eure Birgit.